darf euch an dieser Stelle auch ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass ich hier sein kann. Warum? Das haben wir gerade gesungen. Jeden Tag ein Stückchen älter, jeden Tag man mehr zerfällt oder so ähnlich. Und wenn da noch Krankheitsprobleme dazukommen und entsprechende Diagnosen, dann bin ich heute froh, dass ich hier sein darf. Also, verfolgt ihr auch ein wenig in den Nachrichten, was da so alles geschieht in dieser Welt? Wie das aussieht in der Welt, in der wir leben? Jeden Tag wird uns ja vermittelt, was so los ist. Was sagen wir dazu? Was sollen wir dazu sagen? Geht uns nichts an? Ist uns egal, was sich da abspielt? Panik machen oder gleichgültig sein? Können wir eine heile Welt schaffen, wo wir nicht einmal Frieden, oftmals nicht einmal Frieden untereinander hinkriegen? Zu all dem ermahnt uns die Bibel immer wieder zu wachen und auch die Zeichen der Zeit zu verstehen. Oder kann man auch Panik bekommen, was da alles so gesagt wird. Jetzt ist das und das und das und das wird jetzt kommen und so wird es kommen. Boah. Ich bin nun keiner, der da zappelig wird, möchte aber mit euch zusammen einmal betrachten, was eigentlich auf die Glaubenden zukommt. Also auf die, die vom Evangelium erreicht und errettet wurden. Hier geht es speziell um das, was uns zunächst als nächstes erwartet, lebend oder schon gestorben. Und das soll ja keine Entmutigung sein, sondern ein Blick auf die lebendige Hoffnung, die wir haben. Deshalb das Thema für heute, das größte Weltereignis der Zukunft, die Wiederkunft Jesu Christi. Und dann am kommenden Sonntag die Vorbereitung der Gemeinde auf diese Wiederkunft Jesu Christi. Und ich habe die Anregungen dazu aus einem Heft bekommen, Auslegung des 1. Thessalonicher Briefes von Dr. Wasserzog Träder, die mal die Leitung der Bibelschule Beatenberg hatte. Einige von uns kennen diese Dame noch, bin ich überzeugt. Das ist Grundlage für meine Gedanken gewesen hier und ich wollte euch das sagen so. Grundsätzlich hat Gott nun mal drei Schauplätze seines Wirkens auf der Erde gewählt. Die Nationen, das Volk Israel und die Gemeinde Jesu. Die Nationen ist die gesamte Menschheit von Adam bis heute. Eine lange Sache, große Sache. Nun kommt natürlich die Frage, ja Mensch, war das denn alles so mit dem Adam? Sind das nicht viel, viel mehr Äonen gewesen von damals bis heute? All diese Diskussionen, die da kommen und die da sind. Da stelle ich mir einfach nur die Frage, wenn ich ein Kind Gottes bin, wodurch bin ich das geworden? Durch die Aussagen der Bibel. Die habe ich also geglaubt. Kann ich dann auch glauben, dass das Wort Gottes tatsächlich Gottes Wort ist? Oder habe ich da meine Probleme schon? Ja, vielleicht und so. Wenn ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist und das in Anspruch genommen habe, dann darf ich auch glauben, wie das in der Schrift geschrieben steht, mit der Schöpfung, mit der Erschaffung der Welt. Verstehen muss ich das ja nicht, aber glauben darf ich es. Und wisst ihr, wann ich es weiß? Spätestens im Himmel. Oh, so ist das gewesen, hätte ich nie gedacht. Hat er doch recht gehabt. Ich habe früher, da war ich noch gar nicht so richtig durchgebrochen, habe ich ein Buch gelesen, das hieß Und die Bibel hat doch recht. Wissenschaftliches Buch. Und die Bibel hat doch recht. Wow, das hat mir einiges eröffnet. Die drei Schauplätze, die Nationen, die gesamte Menschheit von Adam bis heute, das Volk Israel, das auserwählte Volk Gottes von Abraham bis heute und die weltweite Gemeinde Jesu, alle, die durch Jesus Christus zum Glauben gekommen und wiedergeboren wurden, beginnend von dem ersten Pfingstfest in Jerusalem, auch bis heute, lebendig bis heute. Und wenn man sagt, das Westliche oder das Europa geht unter, so geht an anderer Stelle in der Welt alles wieder auf. Was dort geschieht, das können wir ja nur für Europa nur wünschen und erbitten. Zum besseren Verständnis der gesamten Thematik wollen wir uns zunächst einmal einen kleinen Überblick über das heilsgeschichtliche Geschehen verschaffen, wie es sich ab dem ersten Kommen Jesu verhält. Das ist noch ein bisschen Lehrstunde, ja. Wer das weiter verfolgen will, draußen im Flur, wenn man da die Jacke anzieht, da kann man da mal gucken da. Ganze Geschichte von Adam, von der Schöpfung bis heute, das ist nur ein Teilausschnitt. Auf was für ein Ereignis geht nun das gesamte Weltgeschehen unaufhaltsam zu? Und wenn ihr von links anfangt zu schauen, da ist Jesu erstes Kommen, dann die Zeit der Gemeinde, in der Zeit leben wir. Und da werden Berechnungen angestellt, wann die zu Ende ist, wann Jesus wiederkommt, wann die Entrückung sein wird. Es wird gerechnet und studiert und gemacht. Bringt das was? Nö. Jetzt habe ich wieder gelesen, dass irgendeine Gruppe ausgerechnet hat, am 5. September 2017 kommt Jesus wieder, geht die Welt unter und was nicht alles da so angestellt wird. Wir gehen darauf zu, auf die Wiederkunft Jesu, die sich ja in zwei Teilen abspielt. Erstens die Erscheinung Jesu in den Wolken für seine Gemeinde. Erscheinung Jesu in den Wolken für seine Gemeinde. Und zweitens das Wiederkommen Jesu auf die Erde mit seiner Gemeinde. Das ist ein großer Unterschied. Für seine Gemeinde. Auch da gibt es ja verschiedene Auslegungen oder verschiedene Einsichten oder was auch immer. Ich denke, hier sehen wir das so, dass es vor der großen Trübsal stattfindet, nur für die Gemeinde, in den Wolken, wenigen nur sichtbar. Die Gemeinde wird entrückt von der Erde in die Gegenwart Jesu im Himmel. Und das Kommen mit seiner Gemeinde nach der großen Trübsal für Israel und die Nationen auf diese Erde und für alle sichtbar. Dann für alle sichtbar. Zusammen mit seiner Gemeinde zu herrschen auf dieser Erde für 1000 Jahre in Frieden und Harmonie. Wir kennen die Bilder, der Löwe und das Lamm, die Otter und also die Tiere leben in Frieden. Eine große Frieden und Harmonie auf dieser Erde wie nie gewesen. Das will man ja oder wollte man ja schon mal herstellen. Und will das auch heute manchmal, dass so etwas auf diese Erde jetzt kommen möchte. Vergeblich. Das kommt nur dann. Und diese beiden Ereignisse bilden zusammen die Zukunft Jesu Christi. Das nächste, was speziell auf die Gemeinde Jesu zukommt, ist also die Entrückung. Dazu später mehr. Nicht wann das geschieht, sondern wie das geschieht. Nach der Entrückung herrscht dann der Teufel ungehindert auf Erden. Durch den Antichristen und den falschen Propheten während der sogenannten Trübsalzeit. Die Zeit ist besonders hart und eine große Not für das Volk Israel. Beendet wird diese Trübsalzeit um der Auserwählten willen, um Israel willen. Nach 7 Jahren mit der Schlacht von Armageddon. Es gab kürzlich mal einen Film darüber, Armageddon, was da alles so zusammengebraut wird, wie das sein sollte und sein könnte. Dann werden die Heere aller Nationen gegen Christus und das Volk Israel ziehen. Das ist dann die Stunde der Wiederkunft Jesu Christi auf diese Erde mit seiner Gemeinde. Kommt er zurück, tatsächlich seinen Fuß auf den Ölberg setzend und wird dann mit seiner Gemeinde hier herrschen. Und alle, die zur Gemeinde gehören, haben dann Aufgaben. Da bin ich mal gespannt, was ich für eine kriege. Dann herrscht er mit der Gemeinde hier auf dieser Erde. Stopp. Die Stunde der Wiederkunft zusammen mit seiner Gemeinde, dann werden die Heere der Nationen durch den Hauch seines Mundes vernichtet, also nach dem 1000-jährigen Reich. Bin jetzt durcheinander gekommen hier, Entschuldigung. Man muss das da nochmal verfolgen. Nach der Trübsal kommt Jesus mit der Gemeinde. Und dann geht das 1000-jährige Reich los, dieses Friedensreich. Und nach diesen 1000 Jahren, absolut, der Satan ist dann gebunden, steht dort. Danach wird er wieder freigelassen und dann verführt er noch einmal die Nationen erneut gegen Jerusalem. Gibt es noch einmal ein Aufbegehren gegen Jesus, der in Jerusalem mit der Gemeinde herrscht. Und dann kommt das Feuer vom Himmel, vernichtet alle, Und das letzte Gericht über alle, die nicht an Jesus geglaubt haben, werden vom großen weisen Thron aus gerichtet. Und dann beginnt das, was wir Ewigkeit nennen, obwohl die Ewigkeit ja jetzt schon besteht. Aber dann geht es erst konkret, fassbar, sichtbar für uns los mit der Ewigkeit. Und die anderen, die nicht zu Jesus gehören, haben ja auch Ewigkeit. Wir können nicht sagen, wir alleine haben die, wir haben ewiges Leben. Aber die anderen, die Jesus nicht gehören, haben ewigen Tod. Das muss man einfach mal auch klar sehen. Ewiges Leben und ewiger Tod. Oh. Und dann eine gewaltige Katastrophe, ein neuer Himmel, eine neue Erde. So viel einmal zu dem Bild. Nun aber zurück zur Entrückung als die lebendige Hoffnung für die Gemeinde Jesu. Wie gesagt, hier werden immer wieder Berechnungen angestellt. Aber Jesus selbst hat diese Frage beantwortet, wo die Jünger da wissen wollen, wann geht's denn los, wann kommst du wieder? Matthäus 24, Vers 36. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater weiß es. Selbst Jesus wusste es nicht, verstehen kann ich das nicht. Wir sind doch Dreieinigkeit. Aber er ist auf dieser Erde und sagt, ich weiß es nicht. Nur der Vater weiß es. Es geht aber darum, die Zeichen der Zeit zu erkennen, um zu wissen, was Gott vorhat. Die Zeichen der Zeit. Schauen wir doch jeden Tag heute, da sehen wir die Zeichen der Zeit. Ja, jetzt wird es viel schlimmer und jetzt ist da wieder was und dort was. Und es wird uns jedes Busunglück in Mexiko berichtet, überall geschieht was, furchtbar, grausam. Oh, es ist bald soweit. Wir wissen nicht, wann es soweit ist. Es kann morgen sein. Wir wissen nicht, was noch zu erfüllen ist. Diese Fragen und Berechnungen bringen nichts. Die Zeichen der Zeit, Matthäus 24, 37 bis 38, bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten, wurden verheiratet bis zum Tag, an dem Noah in die Arche ging. Ist das nicht eine Beschreibung unserer Zeit heute? Da geht es nicht um die Arche, da geht es um die Entrückung, um das, was demnächst geschieht oder dann geschehen wird. Sie aßen und tranken. Sie heirateten und wurden verheiratet. Das ist ganz gelinde geschrieben. Wenn man das mal ins heutige Geschehen übersetzt, dann müssen da furchtbare Dinge stehen, was alles so geschieht und läuft. Diese ganze Gender-Geschichte, diese ganze sexuellen Gleichstellungsdinge, die da getrieben werden und von offizieller Seite betrieben werden, auch die Kirchen machen damit. Und wir sollen aufpassen, dass das nicht auch bei uns einen Eingang hält, weil wir irgendwie doch in dieser Welt leben, obwohl wir wissen, wir sind nicht von dieser Welt. Aber wie kriegen wir das alles zusammen? So manches rutscht dann auch in die Gemeinde. Aufpassen. Keine Angst haben, aber aufpassen. Den Zeitpunkt berechnen können wir nicht, wann das geschieht. Aber eines können wir und dürfen wir und wissen wir, wie das geschieht mit der Entrückung. Das ist im Wort Gottes eindeutig beschrieben, wie das denn nun vonstatten geht. Da denken wir an die Himmelfahrt Christi. Da stehen die Jünger dort und schauen darauf und oh, jetzt ist er weg in der Wolke, weg. Ja, das ist so ein bisschen das ist keine Fotografie von damals, das ist eine kleine Zeichnung. Da oben, ganz oben sieht man. Und die beiden weisen Männer da. Und dann stehen die da und schauen da hoch, was geschieht jetzt? Und dann kommen die beiden Männer in weißen Kleidern und sagen, noch während sie ganz überrascht nach oben blicken, ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren. Das ist mir bei der Vorbereitung erst einmal so richtig bewusst geworden, noch einmal. Genauso zurückkehren, wie er damals weggegangen ist. Er ist in die Wolke weggegangen und kommt in den Wolken wieder zurück, die Gemeinde zu holen. Nicht mit dem Fuß auf die Erde. Und deswegen auch nur für die Gemeinde erkennbar. Der Apostel Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Thessaloniker, Kapitel 4, Vers 13 bis 18, Und das ist die lebendige Hoffnung der Glaubenden. Und ich lese das vor, diesen Abschnitt, weil das so wichtig ist. Kommen wir nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seine Herrlichkeit kommt. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelsfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken entgegengehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Wow. Zuerst also die Toten in Christus. Also die Menschen, die als Kinder Gottes gestorben sind. Darum, wenn ein Gotteskind stirbt, natürlich menschlich gesehen stimmt uns das traurig, aber geistlich gesehen, der ist schon da, wo wir noch hinwollen. Es sind nicht alle Toten, es sind nur die, die Zeit ihres Lebens an Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, geglaubt haben und die Erlösung gefunden haben durch sein Blut. Das neue Leben durch seinen Geist. Nicht alle Toten werden dort auferstehen, sondern nur die, die in Christus gestorben sind. Wir wissen ja nicht, wann wir sterben werden. Aber wenn das dann so ist, dürfen wir diese Gewissheit haben, wenn es jetzt diesen Schritt geht in die andere Situation, dann bin ich bei Jesus. Das ist dann schon klar. Welch ein gewaltiger Augenblick wird das sein für alle die Glaubenden, die dann leben werden. Ein gewaltiges Licht der Herrlichkeit Gottes, so strahlend hell wie auf dem Berg der Verklärung oder bei Saulus vor Damaskus. Dann werden die Glaubenden verschiedene Töne zu hören bekommen. Das Feldgeschrei, ein Zeichen des Aufbruchs. Die Stimme der Erzengel, der Herold des Himmels. Wissen wir eigentlich, was ein Herold ist? Das haben wir heute gar nicht mehr. Herolde haben wir nicht mehr. Es war im Mittelalter der Bote eines Lehnsherren, eine Vorform des heutigen Diplomaten oder Botschafters. Das war der Herold. Die Posaune Gottes, der Willkommensgruß in der himmlischen Heimat. Und was dann auf Erden los sein wird, beschreibt uns Jesus selber in Matthäus 24, 40 und 41. Von zwei Männern, die dann auf dem Felde arbeiten, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Stell euch das mal bildlich vor, da arbeiten zwei, ist der eine weg. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen, die andere zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das ist etwas, was es noch nie auf Erden gab. Plötzlich sind hier und da Menschen nicht mehr zu sehen. Autos fahren führerlos, Arbeitsplätze sind nicht mehr besetzt, Maschinen bleiben stehen, Kraftwerke bleiben stehen. Es gibt keine Versorgung mehr, weil Christen weggekommen sind, weg sind. Chaos durcheinander. Was ist denn da los? Man kann nur hoffen, dass manch einer dann doch nachdenklich wird. Und das ist ja auch noch möglich über die Frommen, die da neben ihm waren und von denen er doch einiges über den Glauben gehört haben mag. Und deswegen auch das eine hoffnungsvolle Sache, wenn wir mit jemandem reden über den Glauben. Und wir meinen, der muss doch jetzt endlich das auch annehmen. Sind wir immer, ja? Nein. Wenn Gottes Zeit ist, ja. Aber wenn wir es ihm gesagt haben und das geschieht und wir sind weg, dann kann er sich doch daran erinnern. Wenn er dann noch zu Jesus kommt, dann wird es allerdings schwierig für ihn. Denn er wird als Märtyrer sterben müssen. Denn dann ist ja was los hier auf der Welt. Die Trübsalzeit, die wir vorhin gesehen haben, da ist ja was los. Der Antichrist, der Teufel, voll und ganz da rein. Wer sich dann als Christ bekennt, ja, und heute geht es ja schon manchen Christen so, wir haben ja hier heile Welt. Wenn wir die nicht alle Nachrichten hören wir von dem, was den Christen geschieht in der heutigen Welt, in der wir leben, denn das wird ja verschwiegen, weitgehend verschwiegen, was da heute schon los ist mit Tötungen und was für grausame Dinge geschehen an Christen. Dann erst viel mehr, wenn dann sich hier einer zu Jesus bekennt in dieser Trübsalzeit, der hat wirklich Probleme und wird dann wahrscheinlich auch getötet. Das ist schon möglich. Deshalb, wenn wir sagen und kommt nicht einer auf unser Wort hin zum Glauben, zu sagen haben wir es, was damit geschieht, ist Gottes Sache. Und selbst wenn es darüber hinausgehen wird und er wird dann nachdenken. Wir hatten früher zu Hause, als wir sogar noch nicht so lange im Glauben waren, eine kleine Schrift, was nach der Entrückung kommt. Und das sollte man einfach zu Hause liegen haben. Wenn wir dann entrückt sind, können die, die dann da in der Wohnung rummachen oder die Verwandten, können das Schriftchen lesen. Gibt es. Ein Stück Vorsorge für die, die dann zurückbleiben. Der Geist Gottes ist dann wie ein Magnet. Und die Gotteskinder, die dann leben, haben den Gegenpol von dem Magnet. Und der Geist Gottes zieht die alle auf einmal hoch, wie ein Magnet, die Metallspäne hochzieht. Wer den Geist Gottes nicht hat, der ist einfach nicht dabei. Und es spielt dann überhaupt keine Rolle, ob ein Mensch gut oder schlecht war, ob er christlich war oder nichts davon wissen wollte. Allein entscheidend ist, ob der Geist Gottes in dem Menschen wohnt. Wer nun den Geist Gottes hat, der weiß das. Denn Gottes Geist gibt Zeugnis unserem menschlichen Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich hatte mal im biblischen Unterricht Vertretung zu machen unten. Und ich wusste ja nicht, was für Kinder ich da vor mir hatte. Dann habe ich sie einfach glatt weggefragt, immer direkt, hast du den Geist Gottes? Ja. Weißt du, dass du ein Gotteskind bist? Ja. Weißt du, dass du ein Gotteskind bist? Wenn man ein Gotteskind ist und hat den Geist Gottes, dann weiß man das. Zu jeder Tages- und Nachtzeit kann ich sagen, ja. Hängt nicht ab davon, wie mein Leben gerade aussieht. Das kann ja sein, dass es da manchmal drunter und drüber geht. Das soll es bei Gottes Kindern auch geben. Aber ich darf es wissen, es ist so. Und dann darf ich wissen, da bin ich dabei. In all dem sehen wir ganz klar und ganz hell das Ziel unseres Glaubens. Jesus kommt wieder. Und da ist es wichtig, auf das Ziel zu sehen. Wenn wir auf das Ziel sehen, wird der Weg kürzer. Aufs Ziel schauen. Und der Weg, den wir gehen, der geschieht immer nur heute. Der geschieht nicht morgen und gestern kann er nicht mehr. Heute leben wir, heute aufs Ziel schauen. Nicht morgen, morgen mache ich das mal, okay. Heute. Und dann vom Ziel her heute leben. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Denkt nur nicht, dass das bei mir alles so funktioniert. Aber weil ich es hier selbst erarbeitet habe, geht, wenn man so etwas vorbereitet, geht es einem ja immer zuerst dann selbst an, ehe man es dann weitergibt. Mit der Wiedergeburt erhält der Mensch ein neues Ziel. Das ist doch nun mal so. Nicht mehr ich, sondern Jesus Christus, der Gekreuzigte, Auferstandene und Wiederkommende. Das Ziel unseres Lebens geht also weit über das Leben, dieses Leben hinaus, was wir heute hier leben. Denn Christus beherrscht die Zukunft. Er hat doch gesagt in Johannes 14, Vers 3, Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das sind doch wunderbare Zusagen, die wir haben. Er hat einen Platz vorbereitet, eine Wohnung vorbereitet. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Als Bauingenieur würde ich da schon gerne sehen. Was hat er denn da gebaut? nicht entscheidend. Es wird eine Wohnung sein, und zwar im Himmel. Und die Wohnungen im Himmel sind etwas ganz anderes als die Wohnungen auf Erde. Das weiß ich. Und im Himmel wird das dann so sein, das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, was da alles los ist, wie das sein wird, was wir hier nur vielleicht ein bisschen erahnen konnten oder vom Wort Gottes her uns versuchen näher zu bringen. Johannes 3, Vers 2, schreibt der Johannes, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Und nicht aus Bildern und nicht aus, wie er so auf der Erde war, sondern wie er wirklich ist, als der, der zur Rechten des Vaters sitzt, werden wir dann sehen. Oh, ist das nicht eine Ermutigung? Ist das nicht eine lebendige Hoffnung? Das Licht des wahren Glaubens, nicht die Erkenntnisse, die wir theologisch vielleicht haben können, gut, brauchen wir ja auch. Das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass ich diese Hoffnung habe. Dann ist das andere viel einfacher zu verstehen, zu glauben, auch wenn ich es nicht, manchmal nicht verstehen kann, viel einfacher damit umzugehen. Wer diese Hoffnung heute und hier schon hat, der darf auch wissen, dass er dabei ist, wenn Jesus in den Wolken kommt, um seine Gemeinde zu sich zu nehmen. Der darf wissen, ich bin dabei. Und wenn du es noch nicht weißt oder so ein bisschen unsicher bist, such ein Gespräch. Man darf die Gewissheit haben, man muss diese Gewissheit haben und man kann diese Gewissheit haben. Es ist nichts Überhebliches, gar nichts, und es steht im Wort so geschrieben, dass es so ist. Ist das etwa eine traurige Zukunft für die Kinder Gottes? Gibt es eine traurige Zukunft für die Kinder Gottes, trotz Tod und Krankheit, die ich auch gerade erlebt habe, noch nicht den Tod, aber die Krankheit? Gibt es eine wertvollere Zukunft? Nein, es gibt sie nicht. Darum schreibt Paulus eben am Schluss dieses Abschnittes, den ich gelesen habe, Kapitel 4, Vers 18, tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Das ist ein Trost, der zieht und hält. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Amen.